Herzlich willkommen zum 9. HEMA-Podcast. Heute ist unsere Sendezentrale im Leipziger Zentrum in Gohlis. Es geht um den Rare Disease Day, der traditionell am 28. Februar jedes Jahr weltweit gefeiert wird. Wir wollen mit diesem Podcast nicht nur auf die seltenen Krankheiten hinweisen, sondern auch, warum Blut- und Plasmaspenden so wichtig dafür sind. Ich freue mich ganz besonders, dass jetzt Rebecca vor mir sitzt, Spendeärztin hier in Gohlis. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Ich freue mich auch für die Möglichkeit, zu dem Thema ein bisschen sprechen zu können.
Ja.
Ja, danke für die Einladung.
Gerne. Vielmehr haben wir uns ja eingeladen. Wir sind zu dir in dein Büro gekommen.
Und, kann man so sehen.
Bevor wir hier so inhaltlich einsteigen, stellst du dich einfach kurz vor. Seit wann arbeitest du bei HEMA und so weiter?
Genau, also mein Name ist Rebecca Jahr, bin Spendeärztin eben hier im Spendenzentrum Leipzig-Gohlis, Arkaden. Jetzt seit ungefähr 2 Jahren hier tätig, hatte im Vorfeld zu der Tätigkeit hier auch schon durchaus irgendwie mal darüber nachgedacht und Kontakt gehabt, zum Thema Transfusionsmedizin und vor allem auch Tätigkeit als Arzt im Spendezentrum, hatte da auch irgendwie Freundinnen, die das gemacht haben. Und hier ins Zentrum selbst bin ich am Ende durch einen persönlichen Kontakt, also über ein Familienmitglied vermittelt worden, wurde mir berichtet, dass eben hier eine Stelle frei ist und habe mich dann daraufhin hier beworben. Und geklappt hat es auch und seitdem arbeite ich hier und versuche, möglichst viele Spendende für Blut- und Plasmaspenden irgendwie zu gewinnen.
Und jetzt bist du seit circa 2 Jahren bei HEMA. Gibt es denn einen persönlichen Bezug zu Patientinnen und Patienten, die auf Plasmaderivate angewiesen sind?
Also im Umfeld kann man jetzt vielleicht auch sagen, glücklicherweise nicht. Mhm. Aber ihr seid letzten Herbst mit Patienten, Betroffenen auf Spendezentrumstour gewesen und seid auch bei uns vorbeigekommen. Und da haben wir hier vor Ort einen Patienten kennenlernen können mit chronisch entzündlicher, demyelinisierender Polyneuropathie, CEPD. Und der hat uns berichtet so von seinem Werdegang und seinen Symptomen, die er da halt eben auch entwickelt hatte und jetzt eben auch, wie er sich aktuell sogar selbst behandeln kann mit subkutanen Immunglobulinengabe. Und das war sehr spannend, was er alles berichtet hat und auch diese Dankbarkeit halt zu merken, ne? Zu sehen, dass da jemand ist, der eben auf die Arbeit, die wir hier irgendwie täglich leisten, allesamt und insgesamt halt bei Blut- und Plasmaspendediensten einfach angewiesen ist, damit er seine Medikamente bekommt.
Ja, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die HEMA-Zentrumstournee ist so eine Art Werkzeug, die wir benutzen, um in die Zentren zu fahren. Und da werden wir von Patientenvertretern begleitet, die dann den Spendern und auch den Teams vor Ort zeigt, wie wichtig die Blut- und Plasmaspende ist, wie sie darauf angewiesen sind. Und wie du schon erzählst, waren wir hier im Zentrum und haben wirklich leibhaftig mal erzählt bekommen, wie die Geschichte von Vene zu Vene geht. Ne? Ihr nehmt die Spenden hier ab und die Patienten können sie sich dann in dem Fall sogar in Heimtherapie selbst verabreichen. Ich gehe ja noch mal 3 Schritte zurück.
Ja.
Ja, dein Arbeitsalltag, du bist Spendeärztin. Das heißt, wie sieht denn so dein typischer Alltag aus, wenn Spender oder vielleicht sogar Neuspender zu dir kommen?
Ja, also erstmal ist es so, ne, dass wir unterschiedliche Spendearten hier im Zentrum gewährleisten können, abnehmen können. Das sind einmal Vollblutspenden, dann gibt es eben Plasmaspenden, Blutplasmaspenden und Thrombozytenspenden, Blutplättchenspenden, die wir abnehmen. Und grundsätzlich so der Alltag, also wir sind dafür da, als Spendeärzte eben Spendende medizinisch zu betreuen, den Spendeablauf zu betreuen und insbesondere halt eben auch Sorge zu tragen für Spendersicherheit und gleichzeitig aber auch für Produktsicherheit und Empfängerschutz. Und das sind so die Sachen, die eben auch wichtig sind, wenn wir jetzt Eignungsuntersuchungen durchführen oder Eignungsgespräche versuchen festzustellen, ob jemand für die Spende zugelassen werden kann. Dann sind das eben auch genau die Punkte, die man da im Kopf haben muss, betrachten muss. Und ja, was machen wir, wenn jemand neu ins Zentrum kommt? Also erstmal werden so organisatorische Sachen mit den Menschen erledigt. Es werden Vitalparameter ermittelt, so wir messen den Blutdruck, Temperatur, Gewicht. Wir messen natürlich auch den Hämoglobinwert am Finger. Das ist am Ende dieser Ablauf so, der ist bei jeder Spende verpflichtend. Und Dann ist es so, dass es einen Spenderfragebogen gibt, der wird ausgefüllt und anhand dessen holen wir uns dann die Spendewilligen zum ärztlichen Gespräch zu uns ins Arztzimmer und besprechen das dann eben, also erheben Anamnese hinsichtlich möglicher Vorerkrankungen, vielleicht auch wenn Medikamente eingenommen worden sind oder irgendwer war kürzlich im Ausland. All das, was so erfasst wird, alle möglichen Ursachen auch vielleicht für ein erhöhtes Infektionsrisiko, weshalb man da eben dann vielleicht erstmal keine Spenden ermöglichen kann. Also sowas wird halt besprochen und oder ausgeschlossen. Wir führen eine körperliche Untersuchung durch, ne? Wir machen quasi eine Art kleinen Gesundheitscheck. Mhm. Und am Ende wichtig eben auch, dass wir den Leuten, die hier neu herkommen, den Ablauf der Spende erklären und dass wir ihnen die darüber aufklären, wofür ist Spenden wichtig. Und eben auch, dass wir ihnen mitgeben, dass wir, falls irgendwie die Spende mal nicht so gut vertragen werden sollte, eben für sie da sind und uns kümmern und medizinisch betreuen. Ja.
Diese genannten Spendebedingungen, von denen du gesprochen hast, die findet man natürlich auch www.hema.de. Da kann man sich durch einen Fragenkatalog durchklicken. Man muss auf alle Fälle volljährig sein, das habe ich mitgenommen. Man muss mindestens 50 Kilogramm wiegen. Man muss mit dem Personalausweis oder einer Meldebestätigung herkommen. Und den Rest kann man dann hier sozusagen im Zentrum erledigen. Der Spender ist hier. Er ist aufgenommen, zur Spende zugelassen. Die Spende läuft und dann ist natürlich im Aufklärungsgespräch immer sehr beeindruckend, wenn man wirklich mal erzählt, es gibt seltene Krankheiten, die sind nur mit Plasmaderivaten behandelbar. Ich würde gerne den Blick mal auf verschiedene Krankheitsbilder lenken und wie viele Plasmaspenden so im Durchschnitt notwendig sind, um einen Patienten da vielleicht im Durchschnitt ein Jahr zu behandeln. CIDP, diesen schönen Zungenbrecher hattest du vorhin schon genannt, kannst du uns einfach nochmal erklären, was das für eine seltene Krankheit ist.
Ja, also erstmal kann ich es ja nochmal versuchen. Chronisch entzündliche, demyelinisierende Polyneuropathie.
Weil hier gibt es kurz 10 Minuten.
Also, danke. Ja. genau, also das ist eine Erkrankung, ja, im Grunde am ehesten autoimmun vermittelt. Da kommt es dazu, dass die Isolationsschicht der Nervenbahnen und die Myelinscheide zerstört wird durch immunologische Entzündungsprozesse, die da ausgelöst wurden. Und dann funktionieren eben diese Nerven, funktioniert die Reizleitung über die Nerven nicht mehr so, wie sie soll. Das heißt, es kommt zu Lähmungserscheinungen, es kommt zu Sensibilitätsstörungen. Genau diese Paresen, diese Lähmungserscheinungen sind meistens auch beidseitig und symmetrisch. Und es kommt auch zu abgeschwächten Reflexen oder fehlenden Reflexen. Und das ist so ein Prozess eben oder diese Symptome, die setzen sich dann eben immer weiter fort und es schreitet immer weiter fort. Bei der chronischen Variante jetzt eben mindestens über 8 Wochen. Mhm. So. Und genau, es ist eben was einfach die Lebensqualität natürlich arg einschränkt. Ne? Die Menschen werden immer immobiler, können immer weniger im Alltag bewerkstelligen. Und es kann eben durchaus auch tödliche Verläufe nehmen, wenn Komplikationen hinzukommen. Also zum Beispiel dann eben auch teils Lungenentzündung oder sowas dadurch entstehen. Ja.
Man benötigt 465 Plasmaspenden, um einen Patienten mit diesem seltenen Krankheitsbild für ein Jahr behandeln zu können.
Dabei ist es halt trotzdem alles eine symptomatische Therapie. Also wir können damit die Erkrankung verlangsamen, irgendwo vielleicht ab einem Punkt aufhalten, aber sie ist dadurch nicht heilbar. Und die Patienten bekommen eben Immunglobuline. Die bekommen die entweder im Krankenhaus, intravenös über die Vene, alle ja, so 3 bis 4 Wochen, einmal im Monat. Oder können sich eben mit neueren Methoden, das ist, finde ich, also persönlich auch wirklich eine sehr spannende Geschichte, subkutan halt unter die Haut verabreichen und da gibt es dann so eine wöchentliche Dosis, die kann man unter Umständen auch auf mehrere Tage aufteilen und sorgt halt dafür, dass Leute, also Betroffene wirklich sich viel freier auch im Alltag bewegen können. Man unterstützt halt wirklich sehr die Selbstwirksamkeit dadurch.
Das hat ja auch der Patient zur Zentrumstournee hier im Godeser Zentrum gesagt, durch euch und dank euch und eurer Arbeit kann ich viel aktiver am Leben teilnehmen. Durch diese Behandlungsform. Und das möchte ich einfach nochmal vorwegstellen an alle Spenderinnen und Spender, aber auch an alle Kolleginnen und Kollegen des Team HEMA. Wir sind unmittelbar an diesem Prozess beteiligt und mich berührt das immer wieder, sagen zu können, dass wir Lebensretter sind. Hier zu arbeiten, ist eine lebensrettende Maßnahme. Jetzt haben wir über CEDP gesprochen. Was für Krankheiten gibt es denn beispielhaft noch, über die du uns was erzählen kannst, Rebecca?
Also ein anderes Beispiel für seltene Erkrankungen, da geht es ja darum, ja, wie häufig die halt eben auftreten, solange es unter weniger als 5 von 10.000 Menschen ja, betrifft, dann würde man von einer seltenen Erkrankung sprechen. Und ein gutes Beispiel da ist eben noch der Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, da habt ihr ja auch schon mal ausführlich drüber gesprochen. Und das ist eine Stoffwechselerkrankung letztlich, die zu einer gestörten Produktion von Alpha-1-Antitrypsin in der Leber führt. Ja, das ist ein Protein, das da halt normalerweise sonst gebildet wird und dann über den Blutkreislauf in die Lunge gelangt und dort halt eine wichtige Schutzfunktion ausführt. Das fungiert nämlich als Gegenspieler für andere Enzyme, die in der Lunge von Schadstoffen oder Krankheitserregern befreien. Also beispielsweise jetzt wäre da die neutrophile Elastase zu nennen. Das ist so eines dieser Hauptenzyme, die das halt machen. Und wenn da das Alpha-1-Antitrypsin als Gegenspieler fehlt, als Schutz fehlt, dann ist dieses abbauende Enzym eben überaktiv und greift nicht nur irgendwelche schädlichen Substanzen an, sondern greift eben auch die Lunge selbst an, das Lungengewebe, die Lungenbläschen, und die werden dadurch zerstört, zunehmend. Eben auch das ist eine fortschreitende Erkrankung. Und dann kommt es eben dadurch, dass irgendwann die Lunge auch ihre Funktionen gar nicht mehr so ausführen kann. Ne? Also kommt zu einer Überblähung, zum Lungenemphysem. Und ja.
Und wie viele Plasmaspenden braucht man ungefähr, um diesen Krankheitstyp zu behandeln?
Ja, also es sind so sogar mehr als beim CIDP, 900 würde man sagen, im Jahr sind notwendig, um eben dann auch ein Jahr lang einen Patienten damit versorgen zu können. Dabei finde ich so eine ganz interessante Rechnung irgendwie auch, wenn wir überlegen, dass wir 60 Mal kann man maximal im Jahr Spenden kommen, also innerhalb dieses 12-Monats-Intervalls. 900 Plasmaspenden sind notwendig, das heißt, wir bräuchten 15 Spendende mindestens, die ein Jahr lang sehr fleißig Plasma spenden, damit ein Patient irgendwie versorgt ist für das Jahr. Und da ist es so, selbst unsere treuesten und engagiertesten Spendenden haben irgendwann mal Urlaub oder sind irgendwann mal krank. Oder vielleicht auch einfach mal so keine Zeit, und das ist auch in Ordnung, weil jede Spende zählt. Genau, aber das heißt eben, wir brauchen sogar noch mehr als diese 15 Leute, um da eine Person zu versorgen.
Du sagst es schon, ne? Wir sind auf die Spenden angewiesen. Jetzt kommt der motivierte Neuspender rein, der vielleicht noch gar nicht versteht, was er mit der Spende bewirken kann. Was möchtest du denn Neuspendern oder vielleicht die, die noch gar nicht wissen, dass sie in der Lage wären, das zu tun. Was würdest du denen gerne sagen?
Ja, kommt vorbei und unterhaltet euch mit uns und findet raus, was es mit Spenden auf sich hat, wie Spenden funktionieren, und ob ihr eben dafür geeignet seid. Und die allermeisten Menschen sind wahrscheinlich dafür geeignet, genau, weil selbst mit einigen Vorerkrankungen oder Medikamenten darf man durchaus spenden, solange es eben kein erhöhtes Risiko irgendwie für den Spendenden selbst oder für das anschließende Produkt und damit den Empfänger darstellt. Und dafür gibt es Richtlinien, an denen wir uns da orientieren. Genau, und letztlich wirklich einfach drüber nachzudenken, ja, dass man mit dieser Investition an Zeit und klar auch Investitionen seines eigenen Körpers, aber eben für einen guten Zweck wirklich Leben retten kann und oder Lebensqualität auch verbessern kann. Ne?
Das hast du schön gesagt. Ich kann das noch mit ein paar Zahlen untermauern. Bundesweit spenden nur ungefähr so 3 bis 5% Blut und Plasma. Die meisten kennen die Vollblutspende, wissen aber überhaupt nicht, was die Plasmapherese ist. Wir erklären das in unseren ganzen Aufklärungskampagnen sehr detailliert. Wer noch mal wissen will, wie das funktioniert, findet auch den Ablauf einer Plasmaspende auf hema.de. Oder natürlich gerne in einem der 40 Spendezentren. Und wer das schon sehr schön erklärte Krankheitsbild Alpha-1-Antitrypsin-Mangel noch mal genauer hören will, kann gerne in den 8. Podcast reinhören. Da erklärt eine Betroffene sozusagen wirklich als Bericht, wie sich die Krankheit anfühlt. Und das geht einem wirklich auch unter die Haut, zu wissen, wie diese Einschränkungen sind. Wir haben heute viel über deinen Arbeitsalltag gelernt. Wenn du jetzt jemanden deinen Job vorstellst und beschreibst, was so Highlights für dich sind. Wie lässt sich das zusammenfassen, Rebecca?
Also eben, wie gesagt, erstmal der Zweck dieser Arbeit, ne? Also die Tatsache einfach, dass wir lebenswichtige Behandlungen irgendwie möglich machen durch die Arbeit hier, das hatte ich ja auch ein bisschen mit erwähnt. Das ist so, finde ich, einerseits das Highlight, ne? Dass man irgendwie, und auch wichtig, sich das im Alltag irgendwie immer mal wieder zu denken, ne? Wofür arbeiten wir hier? Und anderer Punkt ist einfach, dass wir, ja, dass es eine Arbeit ist mit Menschen und auch immer wieder unterschiedlichen Menschen. Dementsprechend ist es abwechslungsreich und wir haben auch dadurch einen Mix, ja, von Menschen, die hier halt mehrmals die Woche herkommen, die man schon kennt, mit denen man vielleicht auch schon ein paar persönliche Worte mal getauscht hat. Und es gibt immer wieder neue Leute, ne, die zu den Spenden vorbeikommen, die man dann eben dafür gewinnen kann. Und den halt möglichst auch, ja, die da drin zu begleiten, ne, in diese Spendetätigkeit irgendwie.
Ihr baut ja eine richtige Beziehung auf. Ne? Wenn man sich einmal in der Woche oder mehrfach im Monat mindestens sieht, ist es ja schon eine persönliche Ebene mit den Spendern. Ja.
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 Und ein nächster Punkt ist natürlich, also wir arbeiten hier im Team. Alleine könnte das hier keiner bewerkstelligen, so. Es braucht dafür ein starkes Team. Und ich denke auch, da haben wir, glaube ich, auch ein ganz gut eingespieltes Team. Und ich fühle mich hier wohl. Ich bin froh, dass man mich hier so auch herzlich aufgenommen hat. Und genau, freue mich einfach, da ein Stück zu beitragen zu können, dass die also Versorgung mit Blut- und Plasmaprodukten halt sichergestellt ist in Deutschland und auch weltweit.
Ich muss sagen, also vielen Dank, Rebecca, erstmal nochmal für deine Zeit. Hast du noch was du anbringen möchtest?
Ja, also klar, gibt noch andere seltene Erkrankungen, ne, die auch mit Plasmaderivaten behandelt werden. Ne. Es gibt zum Beispiel noch primäre Immundefekte, wo schlichtweg wirklich von Anfang an Antikörper fehlen, zur Abwehr von Krankheitserregern und man eben eine hohe Infektanfälligkeit hat. Und auch dafür brauchst Plasmaderivate, brauchst eben diese Antikörper die aus menschlichem Blutplasma gewonnen werden und aus den Spenden, um da ja Therapie betreiben zu können. Und insgesamt kann man, glaube ich, einfach nur sagen, also die Arbeit, die eben hier so im Blut- und Plasmaspendedienst geleistet wird, die trägt dazu bei, dass man überhaupt in Kliniken irgendwie Behandlungen mit Blutkomponenten, Plasmaderivaten durchführen kann, dass man Transfusionen durchführen kann. Ohne dass diese Arbeit hier und eben auch ohne die Tätigkeit der Spenden oder die Spendetätigkeiten und die Bereitschaft zur Spende wäre all das gar nicht möglich. Wären ganz viele Therapieoptionen da einfach gar nicht möglich. Und da kann man einfach nur wirklich Danke sagen an alle, die sich zur Spende bereit erklären, alle Spendenden. Und ja, dafür habe ich einfach auch großen Respekt, dass man das halt auch dann regelmäßig macht.
Hab vielen Dank für deine Zeit und deine
Gerne.
Ausführungen und den Einblick in deinen Arbeitsalltag. Das war der Montehema Podcast.
Ja.
Der 10. steckt schon in den inhaltlichen Startlöchern. Wie immer verraten wir nicht, was es sein wird. Und ja, mit ganz lieben Grüßen aus Leipzig-Gohlis. Danke, Rebecca.
Ja, viele
Tschüss.
Grüße. Danke auch.